Der Rudolf Augstein, das war früher einmal der Herausgeber vom Spiegel-Magazin. Der, glaube ich, lebt schon lange nicht mehr. Aber der hat in Berlin einen angeblich legendären Vortrag gehalten über das Thema, wie stelle ich mir einen Christen vor? Ich weiß nicht, wie sich der Rudolf Augstein damals einen Christen vorstellt oder vorgestellt hat, aber am Leben von Paulus können wir gut sehen, was die rechte Autorität von einem Christen ausmacht. Und das möchte ich mit euch heute anschauen anhand von einem kurzen Text im 2. Korintherbrief. Kapitel 12. Der Paulus muss sich vor dieser Gemeinde verteidigen, denn seine Persönlichkeit und seine Autorität wird angegriffen. Und er muss seine Autorität nicht deswegen verteidigen, weil er meint, ja, jetzt bin ich persönlich verletzt und das geht nicht und ich möchte mich rehabilitieren. Nein, wenn es um seine Autorität geht, dann geht es auch um die Autorität seiner Briefe und seiner Schriften. Und mit seiner Autorität wird gleichzeitig Gottes Wort untergraben. Und so muss er sich verteidigen. Und obwohl das dem Paulus total unangenehm ist, macht er das. Und es ist interessant, im 2. Korintherbrief, und das sind die Kapitel 10 bis 12, zu sehen, wie er das macht, wie er seine Autorität verteidigt. Und wenn du Schwierigkeiten hast, Autorität zu haben, vielleicht als Vater oder Mutter gegenüber deinen Kindern oder als Kindergottesdienstmitarbeiter oder in deinem Beruf, ich glaube, dann kannst du viel von Paulus lernen. Ohne jetzt in ein Lexikon zu schauen, was ist eine Autorität? Eine Autorität ist wahrscheinlich eine Persönlichkeit, die mit einem vorbildlichen Leben andere Menschen dazu bringt, dass sie sich in ihrem Denken und in ihrem Handeln nach dieser Person richten. Also eine Autorität wird durch sein Leben und durch sein Verhalten Einfluss nehmen auf andere Menschen. Aber wenn deine Kinder in der Familie oder in der Kinderstunde immer genau das Gegenteil machen von dem, was du ihnen sagst, dann ist es vielleicht gut, mal über das Thema Autorität nachzudenken. Bei Paulus war das weit schwieriger, weil er war ja nur eine relativ kurze Zeit in Korinth. Er hat die Gemeinde gegründet, war 16 Monate dort und dann ist er wieder weitergezogen, um andere Gemeinden zu gründen. Das war sein Auftrag. Und jetzt kamen zwischenzeitlich andere Führungspersönlichkeiten in die Gemeinde und die haben seine Autorität untergraben. Und das sind verschiedene Dinge, die sie sagen von Paulus. Kapitel 10, Vers 2 sagen sie, er ist feige. Der Paulus ist ein richtiger Feigling. Wenn er Briefe schreibt, dann schreibt er mutig, aber wenn er anwesend ist, dann hat er weiche Knie. Sie unterstellen ihm, dass er fleischlich ist. Dann sagt der Paulus, ja, ich lebe genauso im Fleisch wie ihr, aber ich kämpfe nicht mit fleischlichen Waffen. Es geht nicht darum, dass wir gegen persönlich Personen schießen, sondern es geht um Gedankengebäude, gegen die wir kämpfen. Und es ist mir leid, gegen Menschen zu kämpfen in der Gemeinde, wo es doch eigentlich um ganz was anderes geht. Und das geht so weiter. Bis sie dahin gehen, dass sie fragen, ist er überhaupt Christ? Und eine Folge davon ist, die Gemeinde wird innerlich gespalten. Eine Gemeinde kann sich an einer Person zerspalten. Und das geht schneller, als man denkt, wenn man so verschiedene Gemeindesituationen so anschaut oder Gemeinden, die sich aufgelöst haben. Aber Paulus kämpft um die Einheit der Gemeinde, er kämpft um ihre Herzen. Er will wieder Einfluss nehmen in ihrem Leben. Und deshalb weist er immer wieder auf sein eigenes Leben hin. Unser Abschnitt beginnt ab Kapitel 12, Vers 11. Und das, was mir zuerst aufgefallen ist in diesem Abschnitt 12, 11 bis zum Ende von Vers 21, sind die Personalpronomen. Vorher hat Paulus in Kapitel 11 bis 12, 10 von seinem Leben gesprochen und in jedem Vers kommt das Wort Ich vor. Aber in keinem Vers kommt das Wort Ihr euch vor. Das heißt, der Paulus gibt hier Lebenszeugnis von seinem Leben. Er spricht autobiografisch und erzählt, wie es ihm in seinem Leben ergangen ist. Und wir würden uns denken, ja, jetzt wird er wahrscheinlich seine Autorität hervorheben, das, was er alles geleistet und gestemmt hat. Und er spricht aber nur von seinen Schwachheiten. Von dem, was er erlitten hat, was er geduldet hat, was er hat aushalten müssen. Und jetzt ab Vers 11 in Kapitel 12 kommt wieder in jedem Vers das Wort Ich vor, aber gleichzeitig in jedem Vers auch das Wort Ihr und Euch. Das heißt, der Paulus sucht jetzt wieder das Gegenüber. Er möchte sein Verhältnis mit den Korinthern in Ordnung bringen und wir merken, alles ist darauf gerichtet, auch was Paulus vorher gesagt hat, dass er mit ihnen wieder in ein gutes Verhältnis kommt. Und ich möchte jetzt den Text lesen mit der Überschrift, was sind die Merkmale einer gesunden geistlichen Autorität? Was macht einen echten Christen aus? Und ich lese 2. Korinther Kapitel 12, die Verse 11 bis 21. Ich bin töricht geworden mit meinem Rühmen. Nein, ich sagte Paulus, ich habe mich zum Deppen gemacht. Aber ihr habt mich dazu gezwungen. Denn ich sollte von euch empfohlen werden, da ich dem bedeutenden Apostel in nichts nachstehe, wenn ich auch nichts bin. Die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden, in aller Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkungen. Denn worin seid ihr benachteiligt worden gegenüber den restlichen Gemeinden, außer dass ich selbst euch nicht zur Last gefallen bin, vergebt mir dieses Unrecht. Hier spricht der Paulus ironisch. Er sagt, worin habe ich euch benachteiligt? Und er sagt, ah, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe euch benachteiligt. Ich habe kein Geld von euch genommen. Das tut mir aber wirklich leid. Vergebt mir dieses Unrecht. Vers 14, siehe, zum dritten Mal bin ich nun bereit, zu euch zu kommen und ich werde euch nicht zur Last fallen, denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Es sollen ja nicht die Kinder für die Eltern sparen, sondern die Eltern sparen für die Kinder. Ich will aber sehr gerne Opfer bringen und geopfert werden für eure Seelen, sollte ich auch, je mehr ich euch liebe, desto weniger geliebt werden. Doch sei es so, dass ich euch nicht belästigt habe, weil ich aber schlau bin, habe ich euch mit List gefangen. Das ist ein Vorwurf, der von der anderen Seite kommt. Paulus ist ein Schlaumeier. Habe ich euch etwa übervorteilt durch irgendjemand von denen, die ich zu euch sandte? Ich habe den Titus gebeten und mit ihm den Bruder gesandt. Hat etwa Titus euch übervorteilt? Sind wir nicht in denselben Geist gewandelt, nicht in den gleichen Fußstapfen? Meint ihr wiederum, wir verteidigen uns vor euch? Vor dem Angesicht Gottes in Christus reden wir und das alles, Geliebte, zu eurer Erbauung. Denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche. Und ihr könntet auch mich so finden, wie ihr nicht wünscht. Es könnte nämlich Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen, so dass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben, wegen der Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Drei Leitsätze für eine geistliche Autorität. Der erste Leitsatz heißt, Bescheidenheit ist wichtiger als Ruhm. Bescheidenheit oder Demut ist wichtiger als Ruhm, aber keine falsche Bescheidenheit. Und das sehen wir in Vers 11 und 12. Ich habe mich zum Deppen gemacht mit meinem Rühmen, ihr habt mich dazu gezwungen, denn ich sollte von euch empfohlen werden, da ich dem bedeutenden Apostel nichts nachstehe, wenn ich auch nichts bin. Die Zeichen eines Apostels sind doch unter euch gewirkt worden. Und dann zählt er auf, was Gott bei ihnen gewirkt hat. Da ich dem bedeutenden Apostel nichts nachstehe, da denkt der Paulus sicherlich nicht an diese 12 Apostel. Vielleicht, es könnte sein. Aber ich glaube eher, dass er an diese selbsternannten Superapostel in der Gemeinde von Korinth denkt. Und er sagt, vor diesen Mega-Aposteln muss ich mich nicht verstecken, mit ihnen kann ich schon mithalten. Und dann sagt er im gleichen Atemzug, obwohl ich nichts bin. Ich bin nichts. Und wenn ich mir überlege, was der Paulus in den wenigen Jahren, wo er gedient hat, alles auf die Beine gestellt hat. Weißt du, der Paulus war Pharisäer. Als Pharisäer musste er mindestens 30 Jahre sein. Dann war er 3 Jahre in Arabien, hat mindestens noch 10 Jahre in Tarsus warten müssen, bis ihn der Barnabas holt nach Antiochia. Er war wahrscheinlich weit über 40 Jahre, als er in die erste Missionsreise ging. Und angeblich ist er so mit 60, ein bisschen über 60 Jahre gestorben. Ich weiß nicht, ob die Gaben stimmen, aber 20 Jahre hat er gedient. Was hat er dort bewegt, in Kleinasien, in Griechenland, bis hin nach Rom und vielleicht darüber hinaus nach Spanien? Und dann sagt er im gleichen Atemzug, ich bin nichts. Ich bin dumm geworden in meinem Rühmen, ihr habt mich dazu gezwungen. Er schämt sich dafür, dass er sich überhaupt hat hinreißen lassen, sich zu rühmen. In Kapitel 12 berichtet der Paulus von 2 unterschiedlichen Erfahrungen, die er gemacht hat. Und bei all der Litanei von Kapitel 11 und Kapitel 12, die er aufzählt, an Schwachheiten, an Schlägen, die er hat einstecken müssen, an Entbehrungen, die er hatte in seinem Leben, kommt in Kapitel 12 zu einer Sache, da wo er, glaube ich, auch ein Stück weit ironisch und sarkastisch das erwähnt, wo er sagt, ich kann auch von außerordentlichen Offenbarungen berichten. Ich kenne einen Mann, der hatte vor 14 Jahren ein Erlebnis, dass er bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und wenn man weiterliest, dann merkt man, dieser Mann, den er da kennt, das ist er selber. Und er spricht so distanziert davon. Und dann denke ich mir, 14 Jahre lang hat er der Gemeinde nichts berichtet. Wenn du das letzte Woche erlebt hättest und du hättest heute Zeugnis geben können, wärst du hier vorn gestanden und hättest gesagt, du, was ich diese Woche erlebt habe mit dem Herrn, ich bin in den dritten Himmel entrückt worden. In Kapitel 11 hört er am Ende auf, nach der ganzen Auflistung von seinen Schwächen und Schwachheiten, sagt er, das erste Erlebnis, das ich hatte im Glauben, ich wurde durch ein Fenster in einem Korb an der Mauer von Damaskus hinabgelassen und entkam dem Statthalter. Ich entkam seinen Händen. Und das hängt am Ende noch an, gell, und sagt, eigentlich ist mein ganzes Leben eine Herablassung. Und dann berichtet er in Kapitel 12 plötzlich von einem Erlebnis, wo er hochgehoben wurde. Aber von diesem Erlebnis erzählt er 14 Jahre lang gar nichts. Und jetzt, als er endlich auspackt, hält er sich zurück und sagt, ich sage euch nicht, was ich dort erlebt habe. Wir Deutschen tun uns wahrscheinlich schwer mit dem dritten Himmel. Die Engländer sagen, das ist total easy, gell? Der erste Himmel ist Sky, das ist der blaue Himmel. Manchmal ist er blau, manchmal ist er grau. Und dann kommt das Universe, das ist der zweite Himmel, das Universum. Und der dritte Himmel ist Heaven, das ist der Platz, wo Gott wohnt. Und dorthin wurde Paulus entrückt, in den dritten Himmel, in die Gegenwart Gottes. Und wir würden jetzt sagen, ja Paulus, was hast du dort erlebt? Und er sagt, das nützt mir nichts, euch das zu sagen. Er sagt, es ist mir nichts nütze. Deshalb will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen. Und dann berichtet der Paulus in Kapitel 12 von einem anderen Erlebnis, von einem Stachel in seinem Fleisch. Der Stachel, der ihn unwahrscheinlich schmerzt, der ihm Not bereitet, der ihn hindert, irgendwie richtig vorwärts zu preschen. Und wo er dreimal gebetet hat, Herr, nimm mir dieses Leid weg, nimm mir diesen Stachel weg. Und dann sagt der Herr, lass mir an meiner Gnade genügen. Und was das war, wissen wir nicht, gell? Aber das Erstaunliche ist, dass für Paulus die Stachelerfahrung wertvoller war als das Himmelfahrtserlebnis. Und um das alles von Kapitel 10 bis 12 nochmal zu toppen, sagt er jetzt, ich bin nichts. Vorher hat er gesagt, ich bin schwach, jetzt sagt er, ich bin doch nichts. Sowas zu sagen ist nicht unbedingt gut für einen Menschen, der Autorität haben will, oder? Oder soll ich mich bei der Kinderstunde vor den Kindern hinstellen, erst einmal mit weinerlicher Stimme sagen, es tut mir leid, Kinder, die Gemeinde hat halt keinen besseren, ich bin nichts, ich kann nichts und ich bring nichts. Aber weil sie halt keinen anderen haben, stehe ich halt heute vor euch und es tut mir wirklich leid für euch. Aber so meint es der Paulus ja nicht. Er sagt, aus mir heraus bin ich nichts, aber mit dem Herrn an meiner Seite bin ich alles. In 1. Korinther 15, Vers 9, denn ich bin der geringste von den Aposteln, nicht wert, ein Apostel zu heißen, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, denn ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Weißt du, so eine Einstellung gibt es nur bei Christen. Der Paulus weiß, dass aus ihm selber nichts Gutes kommt, sagt er in Römer 7. Aber dann schaut er auf die Frucht in seinem Leben, auf die vielen gläubigen Menschen und auf die Gemeinden, die er gründen durfte. Und hat, kann er mit voller Verwunderung sagen, das alles hat Gott in meinem Leben durch seine Gnade gewirkt. Obwohl ich selber ja gar nichts bin. Wie groß muss Gott sein, wenn er aus mir Versager etwas machen kann zu seiner Ehre? In einem Diener Gottes vereinigen sich Hoheit und Demut. Die Demut sagt, Herr, ich bin es nicht wert, dass du eingehst unter mein Dach. Und die Hoheit sagt, aber der Herr Jesus ist unter mein Dach gekommen und er hat mich in seine Familie adoptiert. Und er nimmt mich auf und er gibt mir Würde und er gibt mir Kraft. Und das lesen wir auch in Vers 12, wenn der Paulus sagt, die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden in aller Geduld, in Zeichen, Wundern und Kraftwirkungen. Das war doch da. Und das alles, obwohl ich nichts bin. Also wer mich in meinem Leben stark beeindruckt hat, das war 1994, kann man das Jahr 1994 gut merken, weil die Person, die 94 gebärt hat, Isselmann war. Und die war blind. Und die stand dann vor unserer Schulklasse und sagte, ich selber bin nichts, ich bin wirklich nichts, weil ich kann mich nicht einmal selber sehen. Und dann sagte sie, aber ich und Jesus, wir zwei, wir sind die allerstärkste Partei. Und das war ihr Lebensmotto und das war ihre Autorität. Und diese Autorität konnte man sehen. Und als sie sich vorgestellt hat, hat sie gesagt, ich arbeite für die weltgrößte Firma, die es überhaupt gibt. Und die Firma hat den Namen Hecken und Zäune. Und an den Hecken und Zäunen war sie ihr Leben lang im Siegerland unterwegs und auch in ganz Deutschland. Und sie sagte, den Zaun, die Zäune habe ich gebraucht zum Festhalten, damit ich nicht umkippe. Autorität kann man sehen. Einer hat mal gesagt, wenn du auf deine Autorität pochen musst, dann hast du sie schon verloren. Und ich glaube, da läuft in der christlichen Szene einiges falsch, wenn ich so die gepriesenen großen Männer und Frauen in der Szene sehe, wie die angepriesen werden, da kommen wieder geistliche Autoritäten, jetzt durch Corona in der letzten Zeit nicht mehr so, aber die kommen schon wieder. Oder vielleicht muss man gar nicht so weit schauen, wenn du wirst vielleicht gefragt, wer predigt denn bei euch nächsten Sonntag in der Gemeinde, und du sagst, ja, der und der, ah ja, dann sehen wir uns vielleicht erst in 2 Wochen. Wenn dich das nächste Mal jemand fragt, wer predigt, dann sag am besten der Heilige Geist. Nicht das Werkzeug ist entscheidend. Ich bin nichts, sagt Paulus, aber mit Christus bin ich alles. Und das ist eine gesunde Selbsteinschätzung und gleichzeitig geistliche Autorität. Ich lese weiter ab Vers 13. Denn worin seid ihr benachteiligt worden gegenüber den restlichen Gemeinden, außer dass ich selbst euch nicht zur Last gefallen bin, außer dass ich kein Geld genommen habe, vergebt mir dieses Unrecht. Siehe, zum dritten Mal bin ich nun bereit, zu euch zu kommen, und ich werde euch nicht zur Last fallen, denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Es sollen ja nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln oder für die Eltern sparen, sondern die Eltern für die Kinder. Ich aber will sehr gerne Opfer bringen und geopfert werden für eure Seelen. Sollte ich auch, je mehr ich euch liebe, desto weniger von euch geliebt werden. Also da steige ich aus. Wenn ich das lese, dann bin ich sowas von beschämt, weil ich das bei mir gar nicht so finden kann. Der erste Punkt war, Bescheidenheit ist wichtiger als Ruhm. Der zweite Punkt heißt, Dienen ist wichtiger als bedient werden. Wenn der Paulus in Vers 11 den steilen Nebensatz gebracht hat, denn ich bin nichts, so bringt er jetzt in Vers 14 einen ähnlich steilen Nebensatz, wenn er sagt, denn ich suche nicht euch, denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Menschen sind wichtiger als Dinge, geben ist wichtiger als nehmen, dienen ist wichtiger als bedient werden. Autorität ist nicht einer, der da sitzt, hier vorne steht und die anderen sind alle die Untergebenen und dienen dieser Autorität. Das dritte Mal bin ich bereit, zu euch zu kommen, und ich werde euch nicht zur Last fallen, denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Es sollen ja nicht die Kinder für die Eltern sparen, sondern die Eltern für die Kinder. Ich aber will sehr gerne Opfer bringen und geopfert werden für eure Seelen. Vor etlichen Jahren hat eine schwangere Frau in New York Schlagzeilen gemacht. Die stand auf der Titelseite in der New York Times. Und sie war im fortgeschrittenen Stadium von Krebs. Und sie war hochschwanger. Und die Ärzte haben sie dann vor eine Wahl gestellt. Sie haben gesagt, entweder du nimmst die Chemotherapie an, dann wird es gefährlich für dein Mädchen in deinem Bauch werden. Oder du entscheidest dich gegen die Chemotherapie, dann hast du sicherlich mit Sicherheit ein gesundes Kind, aber du wirst sterben. Und der Stefan stand dann vor dieser Frau und meinte, ja, das ist eine schwierige Entscheidung. Und die Mutter schrie förmlich und sagt, es ist überhaupt keine schwere Entscheidung. Ich gebe natürlich mein Leben für meine Tochter. Und dann bringt sie ein gesundes Kind zur Welt und ein paar Tage später liegt sie auf dem Sterbebett mit dem gesunden Kind auf ihrem Arm und stirbt. Und in der Zeitung stand dann unten drunter, aber sie starb glückselig. Ich aber will sehr gerne Opfer bringen und geopfert werden für eure Seelen. Bei all dem, was wir von der Korinther Gemeinde lesen, müssten wir doch sagen, das ist eine Gemeinde, die ist schwer zu lieben. Und der Paulus würde sagen, nein, ich bin bereit, mein Leben für sie zu opfern. Der William Booth war der Gründer von der Heilsarmee und der kam eigentlich aus recht ärmlichen Verhältnissen, aber durch wachsende geistliche Autorität ging er in den Königshäusern ein und aus. Und einmal schrieb er dann in das Gästebuch von dem damaligen König Edward, es gibt Menschen, deren Leidenschaft ist die Kunst. Es gibt Menschen, deren Leidenschaft ist der Ruhm. Es gibt Menschen, deren Leidenschaft ist das Geld. Und meine Leidenschaft gilt der Seele der Menschen. Ich habe gestern eine Beerdigung gesehen vom Edi Adam, seiner Tochter, die Lisanne von der Bibelschule Brake, die ist urplötzlich gestorben an einer Krankheit, an einer inneren Sepsis. Da war vor ein paar Tagen die Beerdigung. Und bei ihr stand, über ihrem Leben stand auch drüber, ihre Leidenschaft galt den Seelen der Menschen. So ein aufgewecktes, junges Mädel, das andere Menschen zum Herrn Jesus geführt hat. Die Frage ist, was ist deine Leidenschaft? Wofür lebst du? Wir könnten die Liste genauso fortsetzen. Es gibt Menschen, deren Leidenschaft ist der Fußball. Es gibt Menschen, deren Leidenschaft ist der Betrieb. Es gibt Menschen, deren Leidenschaft ist die Musik, das Auto, der Beruf. Was ist denn deine Leidenschaft? Oder bist du leidenschaftslos? Ich habe mich an diesem Punkt wirklich hingekniet und habe gesagt, ja, es tut mir leid, dass ich so leidenschaftslos bin. Leidenschaftlich zu reden, das ist was anderes als leidenschaftlich zu leben. Oder könntest du sagen, wie William Booth oder wie Paulus, meine Leidenschaft gilt der Seele der Menschen? Wir könnten die Liste ja weitersetzen in Bezug auf Gemeinden. Es gibt Gemeinden, deren Leidenschaft sind große Events, deren Leidenschaft sind neue Arten der Evangelisation, tolle Programme, imponierende Zahlen. Was ist eure Leidenschaft in Grassau? Es ist neben der Ehre Gottes auch die Seele der Menschen, die da vielleicht im Minutentakt an der Straße vorbeifahren oder vorbeilaufen. Paulus sagt, denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Ich habe von einer Frau gehört, die war gerade bei der Hausarbeit und dann klingelt sie an der Tür und dann macht sie die Tür auf und dann steht draußen so ein heruntergekommener Bettler und der bittet um ein paar Euro. Und die Frau kruscht in ihrer Tasche rum und dann findet sie nichts und dann sagt sie, ich habe leider kein Kleingeld, ich kann Ihnen jetzt nichts geben. Dann sagt sie, aber ich bräuchte Brot. Würden Sie für mich bitte zum Bäcker laufen und mir ein Brot kaufen? Und dann drückt sie diesem Bettler 100 Euro in die Hand und schickt ihn los und sagt, von dem Wechselgeld bekommen Sie dann auch ein paar Euro. Und der Mann, der macht es, der läuft zum Bäcker, kommt zurück, bekommt ein paar Euro und dann bricht er in Tränen aus. Und er schmiert sich die Tränen aus seinem Gesicht. Und er sagt, es tut mir leid, es ist nicht wegen des Geldes, sondern wegen des Vertrauens, das sie mir schenken. Niemand hat mir bis heute so viel Vertrauen geschenkt. Ich kann ihnen nicht genug dafür danken. Denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Und diesen Satz, den darfst du auf jede deiner Beziehungen anwenden. In deiner Beziehung zu deinen Freunden, was suchst du da? Suchst du dich selbst? In deiner Beziehung zu deinen Geschwistern in der Gemeinde, in der Beziehung zu deinem Ehepartner, zu deinen Kindern, was suchst du eigentlich? Das Ihre oder sie selbst? Suchst du die Befriedigung deiner Bedürfnisse oder die Befriedigung ihrer Bedürfnisse? Da steht so ein Pärchen, gell, auf der Markartbrücke, auf dem Steg da in Salzburg über die Salzach. Und dort hängen sie da ein Schloss an diesen Steg, schließen mit dem Schlüssel gemeinsam ab. Und dann werfen sie im Hochgefühl von Liebe den Schlüssel in die Salzach. Und sagen, ewige Liebe für immer vereint. Und rein statistisch hält diese Liebe, hat einmal einer ausgerechnet, für maximal 2-3 Jahre. Weil diese Liebe ist oft nur verkappte Eigenliebe. Und bei der biblischen Liebe geht es nicht darum, was ich empfange, sondern was ich gebe. Und die Schlösser hängen vielleicht da an dem Steg nach 50 Jahren immer noch total verrostet da dran, aber die zwei Namen, die da draufstehen, die gehen längst getrennte Wege. Ich habe mal versucht, die Lektion meinem Neffen beizubringen, als er 12 Jahre, glaube ich, war er alt. Wir haben dann Weihnachten haben wir ein paar Forellen aus unserem Weiher geangelt. Und dann kam dieser, zum Abendessen kam dann der Fisch auf den Tisch. Und der Simon, der sitzt so vor seinem Teller und strahlt den Fisch an und sagt, ich liebe diesen Fisch. Und ich habe gesagt, Simon, du liebst diesen Fisch? Du hast dieses arme Tier mit einem scharfen Angelhaken aus dem Wasser, aus seinem Lebensraum rausgeholt, hast den Haken aus dem blutigen Maul rausgerissen, ihm fünfmal mit dem Knüppel draufgehauen, bis er nicht mehr gezappelt hat, hast ihn in die Pfanne gehauen und jetzt willst du ihn verschlingen und du sagst, ich liebe diesen Fisch. Ich habe ihm gesagt, Simon, du liebst nicht diesen Fisch, sondern du liebst dich selbst. Und den gleichen Gedanken darfst du dir als junger Mann machen, wenn du sagst, ich liebe meine Freundin. Liebst du sie wirklich mehr als dich selber? Die meisten suchen sich doch einen Partner, damit ihre Bedürfnisse gestillt werden. Und das ist Eigenliebe. Und noch dazu wird der andere deine Bedürfnisse nie stillen können. Das ist genauso ein Irrtum, wie wenn du denkst, du könntest dich selbst befriedigen. Und ich glaube, der Paulus hatte hier eine ganz vornehme geistliche Einstellung. Er konnte sagen, meine Bedürfnisse befriedigt zuallererst der Herr Jesus Christus und aus dieser Befriedigung heraus suche ich jetzt eure Bedürfnisse zu stillen. Und der Paulus sagt zu den Korinthern, ich will für euch wie ein Vater und eine Mutter sein. Denn nicht die Kinder sollen den Eltern für die Eltern sparen, sondern die Eltern für die Kinder. Und ich bin bereit, euch alles Gesparte zu geben. Ich will aber sehr gerne Opfer bringen und geopfert werden für eure Seelen. Sollte ich auch, je mehr ich euch liebe, desto weniger geliebt werden. Er sagt im Prinzip, geben ist wichtiger als empfangen, dienen ist wichtiger als bedient werden. Aber sowas kann nur einer sagen, der aus der Quelle lebt. Sonst funktioniert das nicht. Es geht hier in der Predigt ja um die Frage, was verschafft uns eine gesunde Autorität? Und die Antwort ist nicht das Empfangen, nicht das Bedientwerden, sondern das Dienen, Geben und sich aufopfern. Die Maria Ebner von Eschenbach, ich glaube, sie ist keine Christin, aber sie hat gesagt, das unfehlbare Mittel, Autorität über Menschen zu gewinnen ist, sich ihnen nützlich zu machen. Wenn die Kinder in der Kinderstunde bei uns oder vielleicht auf dem Zeltlager, das hoffentlich ja wieder im vollen Maß stattfinden kann, aber wenn sie das eine merken, dass die Mitarbeiter sie achten, dass sie den Mitarbeitern lieb und wichtig sind, dass sie sich aufopfern für sie und Dinge hinten lassen, um ihnen was zu geben. Ich glaube, dann werden wir durch unsere Autorität Einfluss auf sie nehmen. Dann werden auch die Andachten unterstrichen und gewichtig werden. Das war die Devise von dem großen Apostel Paulus. Nicht mich selbst bereichern, sondern andere reich machen mit dem Reichtum Christi. Jetzt gab es da so ein paar ganz spitzfindige Gegner innerhalb der Gemeinde und die haben dann gesagt, ja, das ist schon richtig, dass der Paulus von uns nichts genommen hat, aber das ist ein Schlaumeier. Der schickt dann hintenrum andere Leute vorbei, den Titus und ein paar Brüder, und die kassieren dann ein bei uns und stecken es dem Paulus zu. Und darauf geht der Paulus ab Vers 16 ein, doch sei es so, dass ich euch nicht belästigt habe, weil ich aber schlau bin, das ist ihr Wortlaut, habe ich euch mit List gefangen. Habe ich euch etwa ausgenommen oder übervorteilt, ausgenutzt? durch irgendjemand von denen, die ich zu euch sandte. Ich habe den Titus gebeten und mit ihm den Bruder gesandt. Hat etwa Titus euch übervorteilt? Sind wir nicht in dem gleichen Geist gewandelt, nicht in dem gleichen Fußstapfen? Der Paulus bleibt dabei. Wir, sagt er und auch seine Mitarbeiter, wir sind im gleichen Geist gekommen. Und wir haben unsere Autorität nicht durch unsere Schlauheit, sondern wir machen unsere Autorität fest an der Liebe, die wir zu euch haben. Vers 19 meint ja wiederum, wir verteidigen uns vor euch. Andere Übersetzung sagt, ihr werdet schon lange meinen, dass wir uns vor euch verteidigen. Ist das okay? Er sagt weiter, vor dem Angesicht Gottes in Christus reden wir. Ja, das ist okay, weil Gott ist unser Zeuge. Und das alles tun wir, Geliebte. Geliebte, sagt er, zu eurer Erbauung. Meine Leidenschaft ist nicht meine Bereicherung, sondern eure Erbauung. Denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Und könnte es nicht ein Vers sein für junge Leute, so ein Leitvers für die Berufswahl? Ich weiß nicht, wer noch davor steht, vor dieser Entscheidung, einen Beruf wählen zu müssen. Also ich habe mich mit 15 Jahren habe ich mich für einen Beruf entschieden, für einen Buchdrucker. Mein Papa hat immer gesagt, das ist der richtige Beruf für dich, weil du dich eh immer vor der Arbeit druckst. Machst Drucker. Ich habe mir gedacht, okay, Buchdrucker ist eine gute Entscheidung, weil du hast einen guten Verdienst, du hast Aufstiegsmöglichkeiten und es ist ein sicherer Arbeitsplatz, so wurde mir zumindest damals gesagt. Aber heute würde ich mich doch nach ganz anderen Gesichtspunkten entscheiden. Ich weiß nicht, nach welchen Gesichtspunkten du oder ihr eure Arbeit ausgesucht habt. Suchst du einen Beruf, wo du selber reich wirst oder wo du andere reich machen kannst? Das wäre doch mal ein Motto für die Berufswahl. Ich freue mich jedenfalls, wenn Jugendliche, ich habe jetzt fast 20 Jahre Jugendarbeit hinter mir, aber wenn man da die einzelnen Leute so überfliegt, da freue ich mich, wenn Jugendliche aus Gemeinden Berufe aussuchen, wo sie Einfluss geben können auf andere Menschen, weil sie mit Menschen umgehen. Erzieher oder Erzieherinnen, Lehrer, Krankenschwestern, irgendwie im Dienstleistungsgewerbe, was sonst noch dazugehört. Aber je nachdem, schreibt ihr diesen einen Merksatz ins Herz, denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Ich suche auch nicht zuerst das Geld, sondern Möglichkeiten zum Dienst. In Philipper 4, Vers 17 sagt Paulus, nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eurer Rechnung. Sagt, ich möchte nicht einen großen Betrag stehen haben auf meiner Rechnung, dass ich da was einkassiere, sondern ich wünsche mir, dass auf eurer Rechnung ein großer Betrag steht. Merkmal einer gesunden Autorität. Erstens, Demut ist wichtiger als Ruhm. Zweitens, Dienen ist wichtiger als bedient werden. Aber der Paulus ist immer noch nicht fertig. Eine gesunde Autorität braucht nicht nur Demut, Opferbereitschaft, sondern auch Mut zum Ermahnen. Und deswegen der dritte Punkt, Ermahnen ist wichtiger als Friede, Freude, Eierkuchen. Und das Ansprechen von Sünde gehört auch zu einer rechten Autorität. Vers 20 und 21. Denn ich fürchte, wenn ich kommen könnte, könnte ich euch nicht so vorfinden, wie ich wünsche. Und ihr könntet auch mich so finden, wie ihr nicht wünscht. Kapitel 10 hat der Paulus von Waffen gesprochen, aber der Paulus ist wie so ein guter Polizist. Gell? Ein Polizist möchte möglichst wenig von seiner Waffe Gebrauch machen. Aber wenn es zum ernsten Einsatz kommt, dann muss es manchmal so sein. Und er sagt, es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen, sodass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben, wegen der Unreinheit und der Unzucht und der Ausschweifung, die sie begangen haben. All die Dinge, die der Paulus fürchtet, die er in der Gemeinde antreffen könnte, haben Spaltgeist. Bringt Spaltung in die Gemeinde. Und er zählt auf: Streit, Neid, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Überheblichkeit, Unruhen. Und in Vers 21 kommt noch alle sexuelle Betätigung außerhalb der Ehe vor. All das ist egoistisch. Und es vereint die Gemeinde nicht. Und Paulus sagt, wenn er diese Dinge vorfinden müsste, dann wäre das für ihn eine Demütigung. Warum? Weil er von Gott einen Dienst zur Erbauung bekommen hat und nicht zur Zerstörung. In Kapitel 13, Vers 10 sagt er das: Darum schreibe ich euch dies abwesend, damit ich anwesend nicht Strenge gebrauchen muss, gemäß der Vollmacht, die mir der Herr gegeben hat, zum Erbauen und nicht zum Zerstören. Paulus sagt, ich kann auch anders, aber ich wünsche es mir nicht. Keine Eltern wünschen sich, die Kinder ständig ermahnen zu müssen. Und natürlich schaut man zuerst, wie geht es ohne Ermahnung. Aber wenn es sein muss, dann gehört es auch dazu, zu einer geistlichen Autorität. Und für den Paulus wäre es eine Demütigung, wenn er bei einem Such so einen schlechten Charakter antreffen müsste in der Gemeinde in Korinth. Kann man vorstellen, das ist wie bei einem Papa, wo sich irgendwann der Sohn verabschiedet, wenn er 18 ist, und dann führt der Sohn ein Leben in Saus und Braus, und 2 Jahre lang trifft der Papa seinen Sohn nicht mehr. Und dann irgendwo in der Stadt sieht er seinen Sohn an der Ecke sitzen, mit so einem Körbchen vor sich, total heruntergekommen und völlig missraten. Das wäre eine Demütigung, oder? Und deswegen ist auch das Ermahnen und Korrigieren in unseren Gemeinden wichtig, weil auch Gemeinden können missraten. Und es ist nicht nur Aufgabe von Ältesten in der Gemeinde, sondern von allen, weil Gott uns allen eine geistliche Autorität gegeben hat. Wir sind Kinder seiner Familie, wir sind adoptiert. Was sind die Merkmale einer gesunden Autorität? Bescheidenheit ist wichtiger als Ruhm, dienen ist wichtiger als bedient werden. Und beim Dienen geht es dem Paulus um Opferbereitschaft. Wenn du sagst, ich liebe meine Gemeinde, und du bist nicht bereit, für deine Gemeinde Opfer zu bringen, liebst du sie dann wirklich? Jesus hat sein Leben hingegeben für dich. Was ist die Konsequenz? Bist du bereit, dein Leben zu geben für die Gemeinde? Und das dritte: Ermahnen ist wichtiger als Friede, Freude, Eierkuchen, als das Wohlfühlen und das Kuscheln in der Gemeinde. Wenn Sünde da ist, dann müssen wir die auch ansprechen. Und diese Dinge sind wichtig, wenn du einen guten Einfluss nehmen willst auf andere Menschen, und gleichzeitig sind diese Eigenschaften enorm wichtig für eine Gemeinde, damit sie geistlich stabil wird und wachsen kann und ein Zeugnis ist in dieser Welt, wo Autoritäten überall untergraben werden. Amen.